Die Radio Wissen. Hörsaal. Der Podcast.
Am Anfang waren weder Bild noch Schrift, am Anfang war die Stimme. Und die konnte noch nicht einmal sprechen, sondern nur Töne erzeugen, erinnert Hans-Jürgen Bartsch. Zeit ihrer Geschichte und Zeit des Lebens waren und sind unsere Stimmen im Ausnahmezustand. Heute und morgen Ausschnitte dazu in einem frisch ausgezeichneten Hörsaal als bester neuer Podcast des Jahres 2014 von der Internetplattform iTunes. Und weil wir mit unseren D-Radio Wissensstimmen und euch Stammpodcastern so viel in diesem Jahr erreicht haben, widmen wir dieses Wochenende eben jenen Stimmen.
Stimmen verändern sich. Stimmen können brechen.
Die Stimme ist weg.
Was ist weg?
Ich kann also einen Satz mit verschiedenen Betonungsmustern lesen.
Wahnsinn!
Und der wird eventuell immer anders interpretiert werden. Wir brauchen, um Stimme zu produzieren, eine Druckdifferenz. Der Druck in der Lunge ist größer als der Druck in der Mundhöhle.
Stimmwechsel werden oft als Ausnahmezustände der eigenen Stimme erlebt.
Wir atmen ein und aus und das Sprechen findet nur auf die Ausatmung statt.
Wir müssen Justin Bieber unterstützen.
Was?
Gerade wenn er im Stimmbruch ist.
Was für ein historischer Moment. Mein Sohn ist ein Mann. Ja!
Die Stimme im Ausnahmezustand hieß die Jahrestagung des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin, die vom 13. bis 15. November abgehalten wurde. Habt ihr heute, am 3. Advent, eigentlich schon alle eure Weihnachtsgeschenke zusammen? Ich nicht. Und deshalb sollten wir uns alle ein Beispiel an Adolf Rechenberg nehmen. Für den Heiligen Abend 1899 hatte er das Geschenk für seine geliebte Frau Anna nämlich schon von langer Hand geplant. Und es ist so langlebig, dass ihr es jetzt noch hören könnt. Und nicht nur das. Die Theaterwissenschaftlerin Doris Kolesch von der FU Berlin erklärt uns, warum Adolf Rechenberg seine Frau am Heiligen Abend 1899 so laut angeschrien hat.
Ich möchte meine Überlegungen beginnen mit einem akustischen Dokument aus dem Jahre 1899. Es handelt sich um eine Wachswalzenaufnahme für den von Thomas Edison erfundenen Phonographen. Der Niederlausitzer Kaufmann und Bergwerksbesitzer Adolf Rechenberg hatte seiner Frau Anna zu Weihnachten 1899 einen solchen Phonographen geschenkt, das damals hipste Gadget für begüterte Kreise. Dieses Weihnachtsgeschenk war der Anlass, dass Adolf Rechenberg, von dem uns übrigens auch eine der ersten, wenn nicht die erste akustische Aufnahme einer Silvesteransprache vorliegt, folgende private Aufnahme aufgesprochen oder ich müsste eben genauer eigentlich sagen, ins Mundstück gebrüllt hat.
Silenzium! Ruhig, Kinder! Joachim! Setze dich auf das kleine Sofa. Annemarie, da rechts, links zur Seite, auf Sessel, Walter, rechts, Egon. So dann Anne-Dorothee und Anneliese. Links dahinter, rechts Adolf und Karl in der Mitte, aber Mutter. Und schon hör, was Vater zu Mutter sagen wird. Mein liebes, gutes Weib. Weil du doch selten dich zu trennen vermagst von deinen lieben Kindern in treuster, mütterlicher Besorgnis und somit auf viele Genüsse der Welt verzichten musst, so schenke ich dir heute am heiligen Weihnachtsfeste des Jahres 1899 diesen wunderbaren Apparat, der dir zu jeder Zeit auf deinen Wunsch, auch in dem trauten Heim, erzählen und vortragen wird, wie es in der Welt zugeht, was in den Konzerten gespielt, was in den Theatern gesungen wird. Und so, wie ich heute, liebe Anna, zu dir spreche, aus diesem geheimnisvollen Dunkel, so werde ich zu dir sprechen, jederzeit, sobald du mich rufst, auch dann, wenn ich längst von dir gegangen sein werde in die Ewigkeit. und so grüße ich dich, mein heilgeliebtes, treues Weib, viele, viele Tausendmal, Adolf Reichenberg.
Wir haben es hier mit einem hochspannenden Medienwechsel zu tun. Reichenberg spricht in den neuen, noch gänzlich unbekannten Apparat, für den es noch keinen eingeführten Gebrauch, keine etablierten Praxen gibt. Was macht er in dieser Situation? Er greift auf Darstellungskonventionen und Gebrauchsweisen zurück, die ihm und seinen Zeitgenossen aus anderen Medien vertraut sind. Er arrangiert nämlich seinen akustischen Weihnachtsgruß als visuelle Familienfotografie. Ein damals zwar ebenfalls noch recht junges Medium, dessen soziale Gebrauchsweisen als Rollenfotografie, in der die großbürgerliche Familie den festlichen Augenblick zelebriert und ihr eigenes Selbstverständnis für sich wie auch für andere ausstellt, gleichwohl schon eingeführt und einigermaßen vertraut waren. Im Zentrum wird die Mutter platziert. Um sie herum zur Rechten und zur Linken, die Mutter in einem aufsteigenden, da die Treppe des Hauses mitnutzenden Kranz umrahmend, gruppiert der Vater seine 8 Kinder, nach Geschlecht und Alter geordnet. Indem er die Paraffinwalze bespricht, imaginiert Reichenberg, wie seine Familie am Weihnachtsabend zu sitzen hat und gibt ihnen, seine väterliche Autorität fürsorglich ausspielend, die entsprechenden Order in militärisch deklamierendem Ton. Es ist zu vermuten, dass der neue Apparat am Weihnachtsabend 1899 sowohl als Aufnahme als auch als Wiedergabegerät genutzt wurde. Die Aufnahme wurde im Beisein der gesamten Familie aufgenommen, wobei der Vater in der ambivalenten Position erscheint, sowohl Treibkraft, Auslöser und Regisseur des Geschehens zu sein, als auch am technischen Apparat abseits von der Familie und von ihr gesondert zu stehen. Die Familie hörte also während der Aufnahme akustisch ihr eigenes szenisches Arrangement, das sie dann entsprechend einnahm, um sich daraufhin, gleichsam zum lebendigen Familienfoto arrangiert, im Anhören der Aufnahme zu bestätigen, dass man die väterlich-apparative Order vollumfänglich erfüllt habe. Ein ganz interessantes Zeitverhältnis, was sich da abspielt. Das Abspielen der Aufnahme ersetzte nun zugleich die persönliche Geschenkübergabe. So stellt diese Aufnahme eine akustische Miniatur großbürgerlicher Geschlechterverhältnisse, Familienstrukturen und Medienpraxen um 1900 dar. Reichenberg ist tief beeindruckt, ja gerührt von der Aussicht auf seine eigene, zumindest akustische Unsterblichkeit. Während er ansonsten im strammen Befehlston deklamiert, überkommt ihn bei der Vorstellung seines akustischen Nachlebens in der Familie auch nach seinem Tode eine Rührung, die seine Stimme zittern lässt und die ein affektiv aufgeladenes Tremolo, insbesondere beim dunkel ausgehauchten Wort Ewigkeit, da haben viele von Ihnen gelacht, in die technische Aufnahme einschleust. Der Phonograph, benannt nur als wunderbarer Apparat, als geheimnisvolles Dunkel, wird hier, vergleichbar der Fotografie im Medium des Visuellen, als Aufzeichnungs- und Speichermedium des Akustischen aufgefasst, als Mittel, Reichenbergs Stimme zu bewahren und erklingen zu lassen, selbst dann, wenn er selbst tot ist. Wir wissen auch aus anderen zeitgenössischen Dokumenten des frühen Grammophongebrauchs, dass diese gleichsam geisterhafte Trennung der Stimme vom lebendigen Körper, die technische Ablösung der Stimme vom Körper und ihre Fixierung als gleichwohl dynamisches Fluidum sprachlicher Klänge oder auch musikalischer Laute in einem technischen Apparat die Zeitgenossen unheimlich fasziniert und befremdet zugleich hat. Was die akustische Weihnachtsaufnahme von 1899 bedeutsam macht, ist, dass sie uns zeigt und vorführt, wie wir stimmlich und akustisch auf neue technische Geräte reagieren, wie wir mit ihnen interagieren. Adolf Reichenberg weiß nämlich überhaupt nicht, wie er in bzw. mit diesem Apparat sprechen soll. Daher spricht er mit ihm, als spreche er zu seiner Familie, bevor ein Familienporträt aufgenommen wird. Doch der Apparat ist eben kein lebendiges, kein menschliches Gegenüber. Er zeigt keinerlei Reaktion und spiegelt nicht, ob jemand zu laut oder zu leise, verständlich oder unverständlich spricht. Die daraus resultierende Unsicherheit, gepaart mit dem Stolz auf die neue Errungenschaft, schlägt sich in Reichenbergs Stimme nieder. Sicherheitshalber schreit er in den Phonographen, auf das er auch wirklich verstanden und seine Stimme in das Wachs graviert und damit verewigt werde. Und er schließt die akustische Aufnahme, als würde er einen Brief beenden, mit der Aussprache seines Vor- und Zunamens, deren Silben er trennt und so überdeutlich artikuliert, als würde er einem Erstklässler ein schwieriges Fremdwort diktieren. Adolf Rechenbergs weihnachtlicher Stimmexzess des Schreins resultiert mithin aus einer spezifischen, damals noch unbekannten medientechnischen Konstellation, aus der Einseitigkeit des Apparats, der den Sprecher zwar aufnimmt, nicht aber mit ihm resoniert, ihm keine zeitgleiche Rückmeldung, keine Reaktion auf seine Ansprache gewährt. Erst seit dem Ende des 19. Jahrhunderts kann die Stimme aufgezeichnet, reproduziert und in Zeit und Raum übertragen werden. Heute existieren wir nicht mehr ohne Handy. Wir kommunizieren am Telefon mit technischen Stimmen, wenn wir Bankgeschäfte tätigen oder Tickets kaufen. Wir lassen uns im Auto von der Stimme des Navigationssystems den Weg weisen. Wir konsumieren immer häufiger Hörbücher und sind auf öffentlichen Plätzen, in Bahnhöfen oder Einkaufszentren nicht nur auf Schritt und Tritt videoüberwacht, sondern auch rundum beschallt. Wir verfügen nicht nur über ein kulturelles Bildgedächtnis, das heute weit weniger mit Gemälden oder Fotografien als vielmehr mit bewegten Bildern bestückt ist, wie die Filme der auf dem Brandenburger Tor feiernden Menschen, die wir anlässlich des 25. Jahrestags des Mauerfalls im Fernsehen wieder und wieder sehen konnten, oder auch die Aufnahmen der in die Zwillingstürme des World Trade Center stürzenden Flugzeuge vom 11. September 2001. Wir verfügen inzwischen eben auch über ein akustisches kulturelles Gedächtnis, das mit historischen Situationen und Ereignissen assoziiert ist, wie das entsetzte Oh my God des Videofilmers, der den Einschlag des ersten Flugzeugs im World Trade Center zufällig filmte. Ein akustisches kulturelles Gedächtnis, das längst auch Stimmen, Klänge und Laute umfasst, die lange vor unserer eigenen Existenz zum ersten Mal erklangen, wie im Falle meiner Person beispielsweise die Stimme Hitlers oder auch ein gänzlich anderer Ton John F. Kennedys »Ich bin ein Berliner«. Es ist meines Erachtens längst noch nicht ausreichend untersucht, welche kulturellen und gesellschaftlichen Auswirkungen es mit sich bringt, dass wir eigene wie fremde Stimmen aufzeichnen können, dass wir die Stimmen von Toten konservieren und anhören können und dass wir schließlich stimmlich akustisch mit Geräten und Apparaten interagieren. Die Weihnachtsansprache von Adolf Rechenberg vergegenwärtigt exemplarisch, dass wir nicht einfach sprechen und dass dieses Sprechen nicht mal mit, mal ohne technische Geräte und Apparate abläuft. Nein, wie viele andere historische und aktuelle Beispiele auch, zeigt die Weihnachtsansprache, dass die Art und Weise, wie wir sprechen, ebenso wie die Formen unseres Hörens und Zuhörens durch und durch technisch geprägt sind. Technisch geprägt ist hier in einem weiten und in einem engen Sinn zu verstehen. Das weite Verständnis betont, dass die Stimme niemals nur ein körperlich-physisches Geschehen darstellt. In der Beschreibung dieser Tagung zur Stimme im Ausnahmezustand vermerkten die Veranstalterinnen zu Recht, dass die Stimme aus dem, Zitat, Zusammenspiel von Physis und Logos resultiert. Diese Einsicht aufnehmend möchte ich ergänzen, die Stimme entsteht aus dem Zusammenspiel von Physis, Logos und Techne. Und zwar jede Stimme. Auch diese Stimme ohne das Mikrofon hier. Wir wissen, und das ist der Aspekt der Physis, dass Stimmen abhängig sind von anatomisch-physiologischen Bedingungen, ebenso wie von hormonellen Faktoren. Zugleich aber, und das ist die Dimension des Logos, sind Stimmen geprägt durch den jeweiligen sprachlichen und kulturellen Hörraum, in dem sich Sprechende bewegen. Dass der französische Hahn Cocorico kräht, während sich sein deutscher Kollege im Kikeriki abmüht, hat nichts damit zu tun, dass es sich um genetisch oder physiologisch unterschiedliche Hähne handelt, sondern damit, dass das Französische und das Deutsche Sprachklänge und Prosodie, Sprachrhythmen, Sprachgeschwindigkeit und Intonation je unterschiedlich organisieren. Und so haben nicht nur die Tiere in unterschiedlichen Sprachen, unterschiedlichen Stimmen, sondern auch wir Menschen. Wenn wir selbst in einer Fremdsprache sprechen, merken wir das häufig. Wie stark das Sprechen vom Hören und von der jeweiligen sprachlich-akustischen Ordnung geformt wird, zeigt sich nicht zuletzt in den stimmlichen Artikulationen tauber Menschen, die in deutlicher Differenz zu den sprachlich eingehegten Stimmverlautbarungen nicht tauber Menschen erscheinen. Doch Physis und Logos reichen nicht hin, um Stimmen zu formen, zu prägen und zur Erscheinung zu bringen. Stimmen sind nämlich drittens auch durch vielfältige Techniken geprägt, Körper- und Kulturtechniken ebenso wie technische Apparate und Technologien, Techniken der Rhetorik, künstlerisch-kulturelle Techniken der Deklamation und Artikulation bilden sich Stimmen ebenso ein wie akustisch-elektronische Technologien wie Mikrofon und Lautsprecher sowie schließlich soziokulturelle Handlungsstile und Technologien. An anderer Stelle habe ich diese technisch-technologische Verfasstheit der Stimme in einem weiten Sinn mit der paradoxen Formulierung beschrieben, die Stimme sei natürlich künstlich. Das engere, zweite Verständnis fokussiert konkrete Medientechniken, die unser Sprechen ebenso wie unser Hören formen und gestalten. Auch dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Adolf Rechenbergs Schreien in den Phonographen ist kein Zeichen von Expressivität, auch keine Form der Überwindung einer großen räumlichen Distanz, sondern der damals noch unklaren Relation zwischen Mensch und Sprechmaschine, wie Edison seinen Apparat benannte, geschuldet. Weitere Beispiele wären Angleichungen des Sprechens an Sprech- und Stimmweisen, die aus Radio, Film und Fernsehen vertraut und omnipräsent sind. Diese für uns individuell wie auch kollektiv häufig kaum merklichen und selten bewussten Veränderungen gehen so weit, dass Frauenstimmen heute in Deutschland signifikant niedriger sind als in den 1960er Jahren. Eine Entwicklung, die meines Erachtens mit der Bevorzugung tiefer Stimmen in den audiovisuellen Massenmedien zu tun hat. Die medialen Audiotechnologien, die seit gut 100 Jahren in ebenso ausgefeilter wie verstörender Weise die traditionelle Einheit von Körper und Stimme, von Stimme und Identität unterminieren, stellen eine im Wortsinne unerhörte Herausforderung dar. Die elektronisch ge- und entwendete Stimme ist kein Signum oder gar Garant mehr für menschliche Identität. Die vom Körper abgetrennte Stimme, die Zeit und Raum souverän hinter sich lässt, appelliert noch immer an das zuhörende Subjekt, jetzt allerdings unter gänzlich anderen, häufig noch ungeklärten Interaktionsbedingungen. Das führt Rechenbergs Weihnachtsansprache deutlich vor. Genau an diesem Punkt kommen die Künste ins Spiel. Denn es sind im 20. und beginnenden 21. Jahrhundert vorzugsweise die Künste, es sind Theater, Musik, Film sowie Performance- und Installationskunst, die das Verhältnis von Körper und Technik ebenso wie die Verbindung von Wahrnehmung und Medien vorführen, testen, entgrenzen und reflektieren. In subtiler Differenzierung führen Künste mit den ihnen je eigenen Mitteln vor, dass neue Audiotechniken sowohl neue Themen als auch neue, gänzlich unerhörte Materialien und Sinneseindrücke liefern. Noch wichtiger jedoch, gerade in Bezug auf die Stimme und das Hören, scheint mir zu sein, dass die künstlerische Auseinandersetzung mit Medientechniken uns immer wieder mit einem blinden Fleck unserer eigenen Wahrnehmung und unseres eigenen Handelns konfrontiert, nämlich mit der historischen Gewordenheit und Bedingtheit unseres Körpers. Gerade im Bereich des akustisch-auditiven, so meine These, ist die geschichtliche Gewordenheit, die Historizität unseres eigenen Körpers für uns kaum anschaulich und schwer vorstellbar. Wir glauben, wir hätten die gleiche Stimme, wären wir 100 Jahre früher geboren worden. Ich selbst glaube das nicht. Also, wieso ist diese Historizität gerade im Medium des Stimmlichen und des Hörens so schwierig für uns vorzustellen? Das mag mit der Flüchtigkeit akustischer Ereignisse ebenso zusammenhängen wie mit der historischen Verspätetheit von Audiotechniken im Vergleich insbesondere zu visuellen Techniken. Es war Walter Benjamin, der unseren Blick dafür geschärft hat, dass Menschen im 20. Jahrhundert nach der Erfahrung von Zügen, Automobilen, Flugzeugen und Filmen anders sehen, als das ihre nur gehenden oder auch reitenden Vorfahren taten. Was uns für das Auge, nicht zuletzt auch aufgrund der in Gemälden, Zeichnungen und Fotografien festgehaltenen Kulturgeschichte des Bildes, zumindest einigermaßen bewusst zu sein scheint, steht meines Erachtens für Stimme und Ohr noch aus. Ein Bewusstsein dafür, wie sehr und wie stark unser Sprechen ebenso wie unser Hören geprägt, geformt und gestaltet sind durch uns allgegenwärtig umgebende audiovisuelle Apparate und Techniken, durch Film, Fernsehen, Handy und so fort. Vor diesem Hintergrund erhält das Spiel mit der Stimme im Theater und in der Performancekunst der letzten Jahrzehnte eine besondere Brisanz und Signifikanz. Denn gerade das Theater war bis dahin der Ort, an dem die wohlgeformte, ausgebildete und tragende Stimme gepflegt und gefeiert wurde. Der Ort, an dem sich die Stimme als Vehikel des Gesagten, als Medium der Literatur, als Medium von Sinn und Bedeutung idealiter durchsichtig gemacht hat. Das hat sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten, inspiriert schon durch die frühen Experimente der historischen Avantgarden und der Neo-Avantgarde, nachdrücklich gewandelt. Theater und Performance sind zum Ort unerhörter, exzessiver Stimmen geworden. Hier wird das Spektrum des Stimmlichen in seiner ganzen Breite entfaltet, vom kakophonen Gebrüll bis zum harmonischen Gesang, vom Flüstern und Sprechen bis hin zum Stöhnen, Stottern oder Schreien, von der virtuosen Solostimme zur chorischen Kollektivstimme, von der vermeintlich natürlichen, damit meine ich die audiotechnisch nicht verstärkte Stimme, die einen großen Theatersaal ebenso füllt, bis hin zur per Mikrofon, Mikroport, Vocodern oder auch anderen Techniken und Medien bearbeiteten Stimme. Bei diesen theatralen Stimmerkundungen, Stimmexperimenten und Stimmexzessen geht es nicht mehr um den Ausdruck eines mehr oder weniger psychologisch gedachten Subjekts. Es geht auch nicht mehr um die Entfaltung einer Narration oder um die Vermittlung von Sinn und Bedeutung. Es geht zuvörderst um eine Ausstellung von Stimme und Sprechen, jenseits von Repräsentation, Darstellung und Ausdruck. Und es geht um eine Erkundung, häufig auch eine Verschiebung des Verhältnisses von Signifikat und Signifikant, von Sinn und Sinnlichkeit. Sinn- und Bedeutungsdimensionen werden polyglossal disseminiert, während zugleich die Leiblichkeit des Sprechens im Atmen, Stöhnen, Flüstern, Schlucken, Spucken und Schreien vorgeführt wird. Neben der Ausstellung der Physis der Stimme ist zugleich die scheinbar gegenläufige Tendenz der Dissoziation von Körper und Stimme zu beobachten. Stimme und Körper werden technisch getrennt, geläufige Zuordnungen von Stimme, Subjektivität und Handlungsfähigkeit unterminiert und die stimmlichen Artikulationen gewinnen als raumzeitliche, rhythmisierte Klangskulptur, als atmosphärisches, räumliches Geschehen an Eigenwertigkeit. Aus dem schier grenzenlosen Spektrum theatraler Stimmexperimente möchte ich exemplarisch abschließend in aller Kürze nur zwei Stimmexzessen vorstellen, die in der Gegenwartskunst durchaus verbreitet und nicht auf die Künstlerinnen und Beispiele beschränkt sind, die ich im Folgenden präsentiere. Es handelt sich um zwei gleichsam chiastisch aufeinander bezogene Extremformen des Stimmgebrauchs. Das exzessive Schreien sowie das mikrofonierte Flüstern. Beide Formen führen bei aller Differenz die Stimme jeweils im Schrei bzw. im Flüstern an ihre eigenen Grenzen. Mein erstes Beispiel ist aus Frank Castorfs Inszenierung Trainspotting an der Berliner Volksbühne. Wie Castorfs gesamtes Schaffen steht auch diese Inszenierung exemplarisch dafür, wie sich Theater inhaltlich wie formal mit der medial erzeugten Veränderung von Darstellungs- und Wahrnehmungskonventionen auseinandersetzt. Beispielsweise, wenn die Darstellungsmuster von Film, Video und Rockmusik sowie der beständige Wechsel zwischen technisch reproduzierten Bildern, Szenen und Klängen und solchen, die ohne technische Reproduktionsmedien erzeugt sind, ausgespielt und ausgestellt werden. Nicht mehr das vermeintliche Live-Medium Theater ist hier vorgängig, sondern Theater orientiert sich an anderen Medien, arbeitet sich an ihnen ab, reflektiert mit allen zuhandenen Mitteln die vielfältigen Herausforderungen durch die inzwischen gar nicht mehr so neuen Medien. Salopp beklagt ein Schauspieler in Castorfs Inszenierung von Trainspotting denn auch: Wir spielen hier einen Film nach, den wir alle nicht verstanden haben. In einer Szene dieser Inszenierung sitzt Katrin Angerer auf einem Krankenbett, den Körper mit einer Decke bedeckt. Mit dem Kopf frontal zum Publikum fängt sie plötzlich an, in schnellem Tempo Schimpfwörter, Flüche und verbale Beleidigungen aus sich herauszubrüllen. Es folgt eine fast fünfminütige, im Aufführungskontext also sehr lange, Tirade von Beleidigungen und Schimpfwörtern wie Mistvieh, Mistkerl, Arschloch und so weiter. Es ist keineswegs klar, ob sich dieser fortgesetzte Aufschrei an jemanden wendet, ob sich Angerer an eine Rollenfigur, an einen ihrer drei Schauspielkollegen auf der Bühne ans Publikum oder gar an den abwesenden Regisseur, zu dem sie eine allen bewusste interessante Verbindung hatte, wendet. Angerer schimpft, schreit, hechelt und brüllt und scheint gar nicht mehr aufzuhören. Die schnelle Wiederholung der Schimpfwörter führt zu skurrilen Wortneubildungen wie Mistvieh, Arschloch. Die Stimme überschlägt sich und wird brüchig. Zunehmend sind der Schauspielerin die stimmliche und körperliche Verausgabung des Stimmexzesses anzuhören und auch anzusehen. Dabei entsteht eine irritierende Diskrepanz zwischen der schreienden Stimme sowie der Semantik der gesprochenen Worte einerseits und dem fast unbewegten, wegen einer Fußverletzung der Schauspielerin auf einem Krankenbett ruhenden Körper andererseits. Die Szene stellt im Schreien die Körperlichkeit des Sprechens in exzessiver Form aus. Die Schimpfwörter werden als solche, als Schimpfwörter und Beleidigungen in ihrer semantischen Aufladung eingesetzt, verschleifen aber zusehends und fungieren schließlich als fast sinnentleertes Lautmaterial. Gerade in der fortgesetzten Wiederholung der herausgebrüllten Beleidigung wird deren Bedeutung ad absurdum geführt. Während eine einfache oder auch eine gezielte mehrmalige Wiederholung durchaus als Verstärkung fungieren kann und dies normalerweise ja auch tut, wirkt die exzessive, geradezu serielle Wiederholung als genaues Gegenteil, nämlich als eine Art Entleerung von Sinn. Wenn Angerer zum 30. oder auch 40. Mal Arschloch gebrüllt hat, dann wird nach einer ersten Potenzierung von Bedeutungszusehens der Sinngehalt der Flüche ungreifbar, erdrückt und dominiert das aggressive Übersprechen des gerade Gesagten die inhaltliche Nachdrücklichkeit. Zurück bleibt ein seriell wiederholter Darstellungsmodus, ein Körper, der als Maschine, gleichsam als hängende Schallplatte agiert. Während die Beleidigungen und Flüche also zunehmend zum sinnentleerten Lautmaterial gerinnen, gewinnt der schier endlos schreiende, sich verausgabende Körper eine eigene Signifikanz, indem er die komplexen affektiven und körperlich-energetischen Dimensionen zur Erscheinung und zur Darstellung bringt, die in Schimpfwörtern und Flüchen ebenso wie in Situationen der Wut, der Verzweiflung oder auch Sehnsucht gleichsam eingekapselt und gesellschaftlich eingehegt sind. Eine vergleichbare Struktur scheint auch bei der zweiten stimmlichen Extremform der Fall zu sein, die im Theater immer wieder ausgespielt wird, das mikrofonierte Flüstern. Als Beispiel möchte ich abschließend kurz auf eine Inszenierung von Aurelie Polish, Soylent Grün ist Menschenfleisch, sagt es allen weiter, eingehen. Flüstern ist der Gestus und Redemodus von Intimität, von Vertrautheit. Der Stimmkünstler Brandon LaBelle vermerkt hierzu: Whispering erases distance, it pulls you closer, it says, you and I are everything. Was aber passiert, wenn, wie in Inszenierungen von Polish, von Ostermeier, von Perceval und Mitchell, wie auch anderen, das Flüstern mikrofoniert ist? Die technisch verfasste Stimme wird häufig und, wie ich finde, fälschlicherweise als entkörperlichte Stimme bezeichnet. Das scheint mir ein eklatanter medientheoretischer Fehlschluss. Die technisch reproduzierte Stimme ist zwar vom menschlichen Körper, der sie geäußert und artikuliert hat, getrennt, das heißt jedoch nicht, dass diese Stimme körperlos wäre. Im Gegenteil, die Mikrofonierung, so möchte ich argumentieren, verstärkt, ja produziert häufig gerade eine durchaus exponierte Körperlichkeit. Dabei stellt Flüstern selbst schon eine äußerst interessante Grenzform des Stimmlichen dar. Sind im Flüstern doch körperliche Dimensionen des Sprechens wie Stimmklang, Stimmfarbe oder auch geschlechtsbezogene Merkmale zurückgenommen und reduziert? Also Sie können beispielsweise viel schwieriger bei einer flüsternden Stimme unterscheiden, ob ein Mann oder eine Frau flüstert, als wenn das bei einer sprechenden Stimme der Fall ist. Paradoxerweise jedoch exponiert das mikrofonierte Flüstern eine ganz eigene und durchaus starke Form von Körperlichkeit, die ohne mikrofonische Bearbeitung und Verstärkung so weder existent noch hörbar wäre. Mikrofoniertes Flüstern bringt menschliche Laute eindringlich und geradezu intim ans und ins Ohr des Publikums. Im Unterschied jedoch zu sozial geläufigen Situationen des Flüsterns, in denen Flüstern eine Eingrenzungsstrategie einzelner weniger Personen darstellt, bei gleichzeitiger Ausgrenzung aller anderen, wendet sich das mikrofonierte Flüstern im Theater zugleich an jede und jeden Einzelnen innerhalb einer temporär versammelten Gemeinschaft, stellt mithin eine paradoxe Verbindung von Intimität und Öffentlichkeit dar. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Stimmexzesse hieß der Vortragstitel der Professorin Doris Kolesch. Nächstes Thema: Atmung, Stimme und Dialog aus dem Labor der Sprachwissenschaft. Dr. Susanne Fuchs vom Zentrum für Allgemeine Sprachwissenschaft Berlin beginnt mit dem Zusammenhang zwischen Atmung und Stimme.
Dieser Zusammenhang beginnt eigentlich in den ersten Lebensminuten, nämlich dann, wenn ein Kind geboren wird. Es geschieht eine Umstellung von der Versorgung mit Sauerstoff über die Nabelschnur zur Lungenatmung. Und genau in diesem Bereich der Umstellung haben Sie, dass das Kind anfängt, Luft in die Lunge einzuatmen und dann die Luft wieder herauszulassen und damit schreit. Aber nicht nur dieser erste Moment zeigt, dass die Atmung und Stimmgebung ganz eng gekoppelt sind, aber teilweise sind sie auch unabhängig voneinander, zum Beispiel in der Stimmmelodie. Hierzu gibt es eine sehr interessante Studie, die in Deutschland durchgeführt wurde. Und zwar hat man Neugeborene aus zwei verschiedenen Kulturen mit verschiedenen Sprachhintergrund verglichen. Die Neugeborenen waren 2 bis 5 Tage alt und man hat ihre Schreie analysiert. Und man konnte herausfinden, dass die Schreie von französischen Babys eine Melodie haben, die am Ende vor allen Dingen eine Betonung zeigt oder eine Sprachmelodie nach oben, auch eine größere Intensität zeigen, so wie das das typische Akzentmuster des Französischen ist, zum Beispiel wie Bonjour, also hinten betont, im Vergleich zu den deutschen Babys, die so geschrien haben, dass am Anfang eine höhere Melodie zu erkennen war und eine größere Intensität. Ein anderes Beispiel wäre Hallo. Also man geht erst hoch und dann tief. Das sind typische Muster der jeweiligen Sprache und die äußern sich schon sehr zeitig. Also das Kind hat zu dem Zeitpunkt, wo er noch nicht ein komplexes linguistisches Wissen erworben, und man geht davon aus, dass die Embryonen diese Melodie schon hören und erlernen, während sie sich im Uterus befunden, also im Mutterleib, und das sich dann auch auf ihren Schrei auswirkt. Okay. Wir brauchen, um Stimme zu produzieren, eine Druckdifferenz. Der Druck in der Lunge ist größer als der Druck in der Mundhöhle. An der Seite befinden sich die Stimmlippen, also linke Stimmlippe, rechte Stimmlippe. Und Sie sehen, wie der Druck so groß wird, dass er die Stimmlippen dann auseinandertreibt. Dann gibt es sogenannte Rückstellkräfte oder Bernoulli-Effekte, die die Stimmlippen nach dem Auseinandertreiben wieder zusammenziehen und der Zyklus kann erneut beginnen. Das ist ein relativ komplexes Zusammenspiel zwischen aerodynamischen Prozessen, also man braucht eine Druckdifferenz, und der Spannung der Stimmlippen. Dies wurde auch als myoelastisch-aerodynamische Theorie von Van den Berg beschrieben. Früher ist man davon ausgegangen, dass bei jedem Stimmzyklus, bei jeder Schwingung, als einen neuronalen Impuls gibt. Aber wenn Sie sich vorstellen, dass Kinder zum Beispiel mit Frequenzen von 2, 3, sogar 400 Hertz sprechen, das sind 2, 3, 400 Schwingungen pro Sekunde, dann ist das Nervensystem nicht in der Lage, so oft Impulse zu senden. Also hier kommt es auf die Spannung der Stimmlippen an und die verschiedenen Druckverhältnisse. Jetzt komme ich zu einem Thema: stimmhafte und stimmlose Laute. Also jetzt kommt eher die Linguistik ins Spiel. Sie kennen vielleicht die IPA, das ist eine Lautschrift, die Laute aller Sprachen dieser Welt beschreibt, die bedeutungsunterscheidende Funktion tragen. Zum Beispiel hier fürs Deutsche wäre PB mit den Lippen produziert, TD alveolar am Zahndamm mit der Zungenspitze und dann Vela hinten eher am Velum, K und G. Den Artikulationsmodus, wie ein bestimmter Laut produziert wird. Zum Beispiel bei Plosive sind Verschlusslaute, produzieren sie erst einen Verschluss und danach eine Öffnung. Wie zum Beispiel bei, ich übertreibe jetzt mal, ja, Verschlussbildung und danach Lösungsgeräusche. Wenn Sie schauen, dann werden Sie entdecken, dass es bei manchen Lauten, also einen auf der linken und einen auf der rechten gibt und bei anderen nicht. Die meisten Laute in den Sprachen dieser Welt sind stimmhaft. Und das hat vielleicht auch Gründe. Wir sehen aber insbesondere bei den Verschlusslauten, bei den Plosiven und bei den Frikativen, das sind Geräuschlaute wie zum Beispiel s, sch, s, dort gibt es stimmhaft und stimmlose Laute. Wie werden diese Laute nun produziert? Ganz einfach, bei den stimmhaften Lauten sehen Sie, dass die Stimmlippen hier werden die Ariknorpel, die können die Stimmlippen auf- und zudrehen. Und hier ist der Kehldeckel, die Epiglottis, die verhindert, dass, wenn man isst oder wenn man schluckt, der Speisebrei in die Luftröhre gelangt. Beim stimmhaften Sprechen, bei stimmhaften Lauten sind also diese Stimmlippen aktiv, wohingegen bei stimmlosen Lauten sehr, sehr oft die Glottis, die Stimmritze, auf ist. Man hat also hier einen Zwischenraum zwischen den beiden Stimmlippen. Bei der Atmung sind die Stimmlippen weit voneinander getrennt, weil natürlich die Luft in die Lunge einströmen muss. Da mein Thema ja Atmung und Stimme ist, wollte ich Ihnen auch noch eins zeigen, und zwar Atmung messen wir mit diesen beiden Atemgürteln. Das sind flexible Bänder, die sowohl um Brust als auch um Bauch gebunden werden und die sich ausdehnen, wenn wir einatmen, und die sich zusammenziehen, wenn wir sprechen. Weil wir sprechen auf die Ausatmung und nicht auf die Einatmung. Es gibt einige Sprachen, in denen auch kurze Laute oder eher so kommunikative Wörter wie ja auf die Einatmung gesprochen werden, aber prinzipiell gilt eigentlich, wir sprechen auf die Ausatmung. Sie haben gesehen, dass stimmhafte Laute mit parallelen Stimmlippen, die vibrieren, zusammenhängen, und solche Laute, die stimmlos sind, eher mit einer offenen Glottis produziert werden. Das hat einige Sachen zur Folge, und zwar hat das zur Folge, dass bei stimmhaften Lauten, zum Beispiel bei Vokalen, man einen Ton viel, viel länger halten kann. Hierfür ein Beispiel. Im Vergleich dazu ein stimmloser Laut, der besonders viel Luft verbraucht, das ist das Sch, weil beim Sch die Glottis sehr weit offen ist. Hier sehen Sie das O. Sie sehen, dass es sehr groß ist an Amplitude. Das hat eine ganz andere Intensität im Vergleich zum Sch, was weniger Intensität, weniger Lautstärke hat. Stimmhafte Laute sind aber nicht nur lauter, sondern sie sind auch Träger verschiedener Informationen. Sie geben uns ganz viel Information über den Gemütszustand des Sprechers, ob er aufgeregt ist, ob er nicht aufgeregt ist, in welchem Verhältnis er zum Hörer steht, auch Informationen über Glaub- oder Unglaubwürdigkeit und sogenannte prosodische und pragmatische Informationen. Diese sind ganz, ganz wichtig. Im Theater würde man sagen, das ist sowas wie der Subtext. Ja, ich kann also einen Satz mit verschiedenen Betonungsmustern lesen und der wird eventuell immer anders interpretiert werden, obwohl eigentlich der Gehalt, die Wörter immer dieselben sind. Ich habe hier ein Beispiel, das passend zum Wetter ist. Also wir malen den Novembernebel, könnte man als Aussagesatz produzieren, aber auch zum Beispiel als Fragesatz.
Wir malen den Novembernebel.
Klingt auch ein bisschen unglaubwürdig. Hä, was machen wir? Wir malen den Novembernebel. Könnte natürlich auch verschiedene Akzente setzen. Wir malen den Novembernebel oder wir malen den Novembernebel. Und immer würde sich eine ganz klein wenig andere Bedeutung daraus ergeben. Deshalb diese Stimmhaftigkeit, die Sprachmelodie ist ganz, ganz wichtig, wie wir einen Text interpretieren. Die Konferenz oder das Festival heißt Stimme im Ausnahmezustand. Und wir hatten einmal die Gelegenheit, mit einem Kollegen aus Paris zusammen Aufnahmen zu machen von einer Sprache, bei der die Stimme vielleicht im Ausnahmezustand ist. Und zwar ist das das sogenannte Taschlid Berber. Das wird in Marokko im Atlasgebirge gesprochen von noch relativ wenigen Leuten. Und in dieser Sprache gibt es 10% der Wörter, die komplett stimmlos sind. Also da taucht kein Vokal auf. Es gibt auch keine Konsonanten, die mit Stimme gesprochen werden. Und das ist ein besonderes Phänomen, weil sich dann viele Forscher fragen in der Linguistik, wie werden dann so prosodische Informationen transportiert, wenn es keine Stimme gibt. Hier ein Beispiel dazu. Es hat viel Spaß gemacht, diese Sprache zu analysieren, und Rachid Redouan hat mir dann auch nochmal einen besonders langen Satz geschickt, der komplett stimmlos war. Also nicht nur ein Wort oder eine Phrase, sondern einen ganzen Satz. Also wir saßen oft davor und dachten so, wow. Okay, das dritte Thema, und jetzt soll Andrea zum Zuge kommen, ist Atmung, Stimme und Sprechweise. Als erstes hören Sie den Text in einer normalen Sprechweise.
Liebst du mich? Ja, klar. Was heißt das? sag, wie meinst du das? Ob du mich wirklich, ehrlich, wirklich, wirklich liebst?
Immer dann, wenn die Atmung nach oben geht, findet eine Einatmung statt. Und wenn sie dann nach unten geht, wird gesprochen, ist die Ausatmung am Zuge. Man sagt dazu auch Sägezahnmuster, weil es eben relativ asymmetrisch ist von Einatmung und Ausatmung und so weiter. Das ist unsere Referenzbedingung, das war jetzt das normale Sprechen. Als nächstes hören Sie dann das Sprechen außer Atem. Also so, wenn zum Beispiel einer vorher joggen gegangen ist, der Puls relativ hochgetrieben wurde und dann wird der Text produziert.
Liebst du mich? Ja klar. Wie meinst du das? Ja klar, was heißt das? Ich meine nicht, ob du mich liebst im Sinne von, ich liebe dich, Mann, ob du mich wirklich liebst. Ehrlich, mich, ich liebe dich.
Okay, wie Sie schon gehört und auch gesehen haben, die Atemfrequenz erhöht sich also extrem im Vergleich zur Referenzbedingung. Man hat viel, viel mehr Atemzyklen. Ja, also man atmet öfter ein und aus und damit wird auch der ganze Text umstrukturiert, weil man natürlich weniger Zeit hat, um zu sprechen. Man atmet öfter ein, man hat kürzere Zeiteinheiten, um auf die Ausatmung zu sprechen. Das hat Andrea, glaube ich, ganz sinnbildlich hier verdeutlicht. Okay, als nächstes ist die Bedingung des Schluchzen, der Traurigkeit.
Liebst du mich? Ja, klar, was heißt das? Ja, klar, wie meinst du das? Ich meine nicht, ob du mich liebst im Sinne von, ich liebe dich, ich meine, ob du mich wirklich liebst. Ehrlich.
Natürlich sehen Sie überlagert noch die Elemente des Schluchzens, also kleine Oszillationen, Bewegungen, die auf die Atemkurven oben draufgelegt sind, die ein besonderes Charakteristikum für Schluchzen sind. Ja, also hier nochmal ein anderes Muster im Vergleich zu dem oder auch zum Zustand des Außeratems sein. Und dann haben wir die Sprechweise flüstern. Beim Flüstern verbraucht man relativ viel Luft. Die Stimme wird nicht benutzt, aber es gibt ein sogenanntes Flüsterdreieck, wo also noch Luft entweichen kann. Sie sehen also auch im Vergleich zu der Referenzbedingung des Normalen, sehen Sie, dass es häufiger Ein- und Ausatmung gibt, aber dass insgesamt die Amplitude viel, viel kleiner ist. Dass man weniger tief einatmet als in der normalen Bedingung. Und jetzt als letztes noch das Laute, das Wütende.
Liebst du mich? Ja, klar. Was heißt das? Ja, klar. Was meinst du damit? Ich meine nicht, ob du mich liebst im Sinne von, ich liebe dich. Ich meine, ob du mich wirklich liebst. Ehrlich. Mich. Ob du mich wirklich, ehrlich, wirklich, wirklich liebst.
Das war die wütende Bedingung. Ich glaube, die ist auch angekommen, ne? Und Sie sehen ganz, ganz deutlich, wenn man laut sprechen will, muss man tief einatmen. Lautstärke wird mit einem hohen Druck aus den Lungen produziert. Natürlich verbraucht man dann auch viel Luft und die Atmung geht dann relativ schnell hoch und runter, hoch und runter. Aber die Amplitude ist sehr, sehr groß. Das waren jetzt Beispiele und Sie sehen, wie stark Atmung und Stimme zusammenhängen. Zum letzten Teil ist ein bisschen ein anderer Teil, und zwar haben wir uns angeschaut, was machen Sprecher in einem Dialog? Wie ist da die Atmung? Uns hat interessiert insbesondere das sogenannte Turn-Taking. Turn-Taking wird auch beschrieben als der Wechsel der Sprecher- und Hörerrolle, also wer wann als nächstes spricht. Er ist ein fundamentaler Teil des Dialogs, der Konversation und wird auch häufig als oszillierender Rhythmus bezeichnet, als Auf und Ab. Einer hat die Rolle des Sprechers, der andere ist der Hörer, dann wechselt man, der andere ist wieder der Sprecher und Hörer. Also so geht Dialog vonstatten. Turn-Taking wurde schon sehr oft untersucht und man hat geguckt, welche linguistischen Einheiten sind da und zeigen an, dass wir den Turn nehmen können. Welche Rolle spielt die Sprechmelodie dabei? Können wir schon voraussehen, wann wir einen Turn übernehmen können, wenn wir die Rolle als Sprecher übernehmen können? Und uns hat interessiert insbesondere, gibt es physiologische Mechanismen, also die Atmung, die in sozialen Interaktionen im Dialog eine Rolle spielen. Unsere Hypothese war, dass die Atmung in der Zeiteinteilung und Koordination von Turns eine wichtige Rolle spielt. Und manche fragen vielleicht, warum gerade die Atmung? Was ist an der Atmung interessant? Die Atmung ist auch ein biologischer Rhythmus, der immer da ist. Es ist nicht so, dass er irgendwann initiiert wird und irgendwann aufhört, sondern die Atmung ist immer präsent. Es ist ein oszillierender Rhythmus, das heißt, wir atmen ein und aus und das Sprechen findet nur auf die Ausatmung statt. Das heißt, ich kann also nicht ewig sprechen, sondern irgendwann gibt es einen Moment, wo ich einatmen muss und das ist die Chance für den Zuhörer, seinen Turn zu übernehmen. Außerdem sind Atempausen ganz häufig mit linguistischen Konstituentengrenzen verknüpft. Sie werden also nicht willkürlich an irgendeine Stelle gesetzt, sondern häufig ist dort ein Satz zu Ende oder beginnt ein neuer Satz, ein Hauptsatz. Wir haben in eigenen Studien nachgewiesen, dass die Satzlänge mit der Einatmungstiefe korreliert. Das heißt, wenn Sie einen Langsatz produzieren wollen, atmen Sie vorher tiefer ein. Wenn Sie einen kürzeren Satz produzieren wollen, ist die Einatmungstiefe geringer. Und das ist vielleicht auch eine Möglichkeit für den Zuhörer, schon lang vorher zu antizipieren, wann er seinen Turn übernehmen kann. Es gibt eine Studie bisher, die die Koordination von Gesprächspartnern in der Atmung im Dialog angeschaut hat. Das ist die von McFarland. Und er hat gezeigt, dass gerade um das Turn-Taking herum, da wo der Wechsel stattfindet, es eine Koordination in der Atmung gibt. Am Anfang spricht Sprecher A, hier sehen Sie den Atemzyklus, einatmen, ausatmen und sprechen, einatmen, ausatmen und sprechen, einatmen, ausatmen und sprechen. Und hier um diesen Punkt gibt es einen Wechsel, dann fängt nämlich Sprecher B an zu sprechen, der atmet hier ein und der atmet da aus und so weiter. Also Sie sehen, dass zum Zeitpunkt, wo der eine maximal eingeatmet hat, der andere maximal an der Ausatmung ist. Das ist so eine Koordination, ein Fenster, wo dieses stattfindet. Die Studie von McFarland war aber insofern begrenzt, dass er nicht weiter untersucht hat, unterbrechen sich die Leute oder wie ist die Art und Weise des Turn-Taking? Wie findet dieser Wechsel statt? Ist der relativ glatt oder ist das erfolgreiches Unterbrechen? Manchmal reden Leute ein, fallen einem ins Wort, aber hören dann wieder auf zu reden. Wie genau findet das statt? Sie haben also Koordinationsmuster gefunden, die aber sowohl in Phase, das heißt gleichzeitig bewegen sich die Atembewegungen in dieselbe Richtung, oder Antiphase, also entgegengesetzt. Deshalb haben wir in unserer Studie eine detaillierte pragmatische Analyse gemacht. Wir haben also Sprecher aufgenommen mit zwei Respitrays, mit zwei Plethysmographen und haben dann die Atmung und die Sprecheinheiten ausgewertet. Wir haben diese pragmatische Analyse durchgeführt und insbesondere haben wir Zeitpunkte des Wechsels analysiert und haben dort verschiedene Kriterien eingeteilt, und zwar zum einen glatte Übergänge, also vom Hörer zum Sprecher. Es kann manchmal eine Überlappung geben zwischen den beiden, aber eigentlich ist das Wichtigste schon gesagt und der vorige Sprecher hat seinen Inhalt, seinen Gedankengang geäußert. Dann gab es auch noch gleichzeitig die sogenannte erfolgreiche Unterbrechung, Interruption. Da ging es darum, dass einer dem anderen ins Wort fällt und dann den Turn übernimmt. Der Erste, der geredet hat, hört dann irgendwann auf. Das ist im Unterschied zu dem nicht erfolgreichen Turn oder Unterbrechung ohne Erfolg, wo jemand den anderen versucht zu unterbrechen, aber es nicht schafft. Ja? Also es sind verschiedene Kriterien, die auch in der Literatur verwendet wurden. Wir haben also dann eine Analyse gemacht. Gleichzeitig haben wir geschaut, inwieweit koordinieren Sprecher und Hörer ihre Atmung miteinander. Und was wir gemacht haben, ist eine Analyse zum einen der Dauer eines solchen Atemzykluses. Und wir haben dann geschaut, wo ist die erste Versuchsperson, wo beginnt die einzuatmen relativ zum Atemzyklus der zweiten Versuchsperson. Das wäre der sogenannte Koordinationsindex. Und ich komme hier nur auf einige wichtige Ergebnisse zu sprechen. Glatte Übergänge und erfolgreiche Unterbrechungen sind die längsten, allen Sprechern produzieren die längsten Atemzyklen. Im Vergleich dazu sogenanntes Butting-in, erfolgloses Unterbrechen, also der Versuch zu unterbrechen, der aber erfolglos endet, ist im Atemzyklus relativ kurz und vergleichbar mit einem Atemzyklus, der nicht stattfindet am Beginn des Wechsels der Rolle als Sprecher, sondern viele Leute elaborieren ja, also fangen an zu sprechen, und natürlich hatten wir da nicht nur einen Atemzyklus, sondern weitere. Und wir haben dann die weiteren Atemzyklen auch noch angeschaut. Die sind auch relativ kurz, und ein ganz besonderes Merkmal dieser Atemzyklen ist, dass sie eine ganz, ganz kurze Einatmung haben, die wir so interpretieren, dass wahrscheinlich der Sprecher dem Zuhörer möglichst wenig Chancen gibt, einzuhaken. Also desto länger die Pause, desto länger die Atmungspause ist, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass der andere anfängt zu reden. Bei diesem Turn-Holding, wenn ich spreche, bei diesem Phänomen haben wir also relativ kurze Einatmungszeiten. Und hier ist ein Atemzyklus, der das Zuhören kennzeichnet. Das sind die kürzesten Atemzyklen. Unsere Analyse der Koordination hat ergeben, dass wenn wir alle Atemzyklen von allen Dialogen nehmen, es keine Koordination gibt. Also Koordination ist kein globales Phänomen, was über den ganzen Dialog hinweg stattfindet. Wir haben aber bestimmte Koordinationsmuster gefunden, wenn es um diesen Wechsel geht, um Turn-Taking. Vielleicht muss ich nur kurz den Begriff erklären. Hier die Surrogatanalyse. Atmung findet ja immer statt. Deshalb wollten wir sicherstellen, dass wir nicht per Zufall eine Koordination finden, und haben also die echten Paare, die echten Gesprächspartner, die Daten miteinander verglichen mit zufällig Ausgewählten, die gar nicht zusammen gesprochen haben. Was wir jetzt gefunden haben, ist, dass es eine Koordination gibt für diese erfolgreichen Turn-Takings, sowohl für den glatten Übergang hier für Smooth Turns als auch für das erfolgreiche Unterbrechen. Da ist es nämlich so, dass man hier eine Koordination sieht, die insbesondere einen Peak hat, also einen Gipfel hat. Also wenn der Sprecher am Ende ist, fängt der Zuhörer schon kurz vorher an einzuatmen. Das ist ein bisschen zeitiger bei der Unterbrechung der Fall, und beim erfolglosen Unterbrechen ist es so, dass die Surrogatanalyse und die echte Analyse keine Unterschiede ergeben hat. Also da gibt es kein spezielles Koordinationsprofil. Okay, Diskussion und Fazit möchte zusammenfassen: Wenn Leute erfolgreich ihren Turn nehmen, dann haben sie besonders lange Atemzyklen. Was heißt, wenn sie erfolgreich sein wollen und ihre Rolle als Sprecher behalten wollen, dann atmen sie bitte tief vorher ein. Erfolgloses Turn-Taking, Turn-Holding, wenn ich weiterspreche, oder auch Zuhören in unseren Daten ging einher mit kurzen Atemzyklen. Wir haben die kürzeste Einatmung bei dem Turn-Holding gefunden, und wir interpretieren sie so, dass es dem Zuschauer wenig Möglichkeiten gibt, einzuhaken. Wir haben eine Koordination der Atmung im Dialog gefunden, die aber zeitlich begrenzt ist, um den Zeitpunkt des Turn-Takings stattfindet, nicht über den ganzen Dialog hinweg. Und wir konnten zeigen, dass verschiedene Turn-Taking-Typen, ob man unterbricht oder ob ein glatter Wechsel stattfindet, verschiedene Koordinationsmuster zeigen. Als nächsten und zukünftigen Schritt möchten wir noch Bewegung in diese Studien mit einbeziehen, weil wir glauben, dass Dialoge nicht im luftleeren Raum stattfinden, sondern im Kontext, Leute laufen zusammen, die gehen spazieren, die bummeln, die sitzen auf dem Stuhl und so weiter. Und Bewegung hat einen wesentlichen Einfluss auf die Atmung, wie wir das auch schon bei Andrea gesehen haben. Und diese mag dann wieder auch unseren Dialog strukturieren, die Sprecheinheiten, wie viel wir möglich sind zu produzieren, wenn der Atem zum Beispiel schneller wird, der Atemrhythmus.
Das war mal wieder unser Hörsaal auf die Radio Wissen. An diesem Wochenende ging es um die Stimme im Ausnahmezustand. Aufgezeichnet auf der Jahrestagung des ZFL, des Zentrums für Literatur- und Kulturforschung in Berlin. Zuletzt sprach Dr. Susanne Fuchs über aktuelle Studien aus dem Sprachlabor.
Die Radio Wissen. Hörsaal. Samstag und Sonntag von 18 bis 19 Uhr.